Hier, aber auch wer zu Hause in der Übertragung es verfolgt. Wir freuen uns ganz arg, dass wir hier sein dürfen als Familie. Irgendwie haben wir gerade so einen Run erst vor ein paar Wochen da gewesen und nächste Woche wird man, glaube ich, schon wieder da sein. Da ist, glaube ich, die Einsegnung von Avi und dem Leo. Der Kampf des Glaubens, das Thema habe ich heute rausgesucht. Der Johann hat es mir freigestellt, ich kann was machen. Und ich habe dieses Thema rausgesucht, weil das A, aktuell ist, aber B, weil ich so zu Anfang des Jahres über zwei Punkte in der Bibel gestolpert bin, die Teil der Predigt sein werden. Einmal im Timotheusbrief, einmal im Hesekiel. Und das, denke ich, ist lohnenswert, drüber nachzudenken. Der Kampf des Glaubens im letzten Lied, das wir gerade gesungen haben, da heißt, er kämpft unsere Kämpfe. Das ist doch eine Zusage. Er kämpft unsere Kämpfe. Der Kampf des Glaubens, 1. Timotheus Kapitel 6, darum soll es heute gehen. Und der Kampf des Glaubens ist ja immer so eine Sache. Wenn man so die Bibel anguckt, dann denke ich, fällt schon im Alten Testament eigentlich auf, dass da so alle Denkkategorien gesprengt werden, die wir üblicherweise haben. Und für mich ist das immer erstaunlich, entgegen dem, was die Welt für wichtig hält und in seiner Bedeutung ganz weit oben hinstellt. Macht und Einfluss, Karriere, Erfolg oder Schönheit, Gesundheit ist im biblischen Bericht ganz oft klar, dass es nicht nach dem, was wir erwarten, läuft, sondern Gott wählt oft den Schwachen oder den Jüngsten in der Familie oder den Schwächsten, den Vernachlässigsten oder den, der vielleicht ein bisschen töricht auf den ersten Blick wirkt. Und nicht den Erstgeborenen, den schönen Großen, den Herausstechenden. Und das ist so für mich ein bisschen das Motto, wo ich manchmal denke, irgendwie die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. So heißt es ja auch an anderer Stelle. Das zieht sich so durchs Alte Testament und ich frage mich dann immer, wo stehe ich denn da in dem Ganzen? Wo stehst du? Bist du gerade so auf der Gewinnerseite? So mein Haus, mein Boot, meine Frau, meine Familie. Alle kennen vielleicht diese alte Kreissparkassenwerbung, die es mal gab vor 15 Jahren oder so oder 20. Oder bist du eher so auf der Verliererseite? Ich gehöre jetzt nicht gerade zu den kräftigsten und muskulösesten. Oder ich bin halt nicht so schön wie meine Freundin und irgendwie mit mir schwätzt halt auch keiner im Studium. Keiner mag mich. Karriere dümpelt auch so vor sich hin. Oder ich habe überhaupt keine Karriere. Wo stecke ich da? Und das beeinflusst mich ja, wie ich das sehe. Und im AT, im Alten Testament, da, ich habe es gerade schon angedeutet, wird oft der Loser zum Gewinner. Wenn ihr das nicht so ganz nachvollziehen könnt, nur so ein paar Beispiele. Abel über Kain, Isaac über Ismael, Jakob vor Esau und Josef vor Juda oder Ruben. Immer der Jüngere vor dem Älteren. Das war damals ein No-Go in der Kultur. Der Erstgeborene, dem gebührte das komplette Erbe, alles Ansehen, der hatte alles zu entscheiden, der bekam den Segen. Aber interessanterweise werden genau die nicht genommen. Im Alten Testament die Frauen, die keiner will. Eigentlich undenkbar, Tamar, die prostituiert sich bei ihrem eigenen Schwiegervater, um ihre Ehre wiederherzustellen und die geht einen Weg, den wir heute nicht nachvollziehen können. Aber sie wird von Gott belohnt, indem sie nachher im Stammbaum Jesu auftaucht. Lea, hässlich und ungeliebt, so wird sie dargestellt. Rahab, noch eine Hure, die es in den Stammbaum Jesu schafft. Und Bathseba, benutzt und Sexobjekt, darauf reduziert. So kann man das eigentlich zusammenfassen in der Geschichte mit David. Und so schreibt Gott immer wieder Geschichte mit Menschen, mit Männern und Frauen, mit denen wir auf den ersten Blick eigentlich gar nicht tauschen wollen. Ich habe keine Lust, wie Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches zu landen. Ich habe auch keine Lust, Naaman zu sein. Es leuchtet schon wieder. Das heißt, es tut Technik, die begeistert. Also für alle, die es gerade nicht verstanden haben, ganz am Schluss. Ich habe keine Lust zu tauschen mit irgendeinem in der Bibel, der da dargestellt wird. Jonah, 3 Tage im Bauch eines Fisches. No way. Naaman, aussätzig, will ich auch nicht sein. Oder Josef, der jahrzehntelang versklavt ist im Grunde und einen üblen Weg gehen muss, getrennt von der Familie, verkauft von den eigenen Brüdern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man das sieht, wie die Menschen leben, um Anerkennung zu wiederherzustellen, um ihren Platz zurückzuerobern, die kämpfen, der Jakob, der betrügen will, die Tamar, die sich prostituiert bei ihrem eigenen Schwiegervater, der Josef, der lange kämpft, dann sieht man schon, wie das ewige Ringen und Kämpfe sind, die die Menschen durchstehen. David, der von Saul verfolgt wird über viele Jahre hinweg und dem Tod mehrfach entrinnt. Wenn man diese Glaubensvorbilder anschaut und diese Geschichten näher beleuchtet, finde ich, dann ist das ein absolut krasses, realistisches Bild, das uns da gezeichnet wird vom wirklichen Leben. Es ist kein Spaziergang. Und es sind nicht die typischen Erfolgsgeschichten, die wir in den Hollywood-Streifen anschauen oder die uns von den Medien suggeriert werden. Und manchmal stellt man sich dann auch die Frage, ja, vielleicht hat die Welt doch recht, vielleicht lohnt sich das alles gar nicht, vielleicht ist doch einfach Geld, Macht, Einfluss, Sex das Beste und ich greife danach. Aber Paulus, der stellt in diesem Kapitel im Timotheusbrief das nochmal so richtig raus, wie dieser Kampf des Glaubens eigentlich ablaufen kann und sollte. Er warnt uns zunächst, dann zeigt er uns das größte Übel auf, das uns von Gott abhält. Und schließlich ermutigt er uns zu diesem Kampf im Glauben. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Zunächst die Warnung in den Versen 3 bis 5. Da schreibt Paulus, wenn jemand anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus und der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist, beziehungsweise und sich nicht an die Lehre hält, die der Ehrfurcht vor Gott entspricht, so könnte man das auch übersetzen, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entstehen Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, ständige Zänkereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen altbacken, finde ich so. Paulus schreibt ja manchmal kompliziert und in Schachtelsätzen, aber es geht um den Kern im Timotheusbrief. Ich weiß, in den letzten 5 Jahren, ich habe auf der Homepage nachgeschaut, die Predigt rein, da hattet ihr nie Timotheusbrief, aber man kann das so knackig zusammenfassen in den Versen 15 und 16 im 3. Kapitel im Timotheusbrief. Da heißt es quasi, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Absolut Christuszentriert, wie Paulus hier schreibt. Es geht in dem ganzen Brief darum, wie verhalte ich mich im Haus Gottes, in der Gemeinde, wie lebe ich als Christ. Darum geht's. Und dann taucht immer wieder dieses Wort, auch in unserem Text, im 6. Kapitel, Gottseligkeit auf. Das ist so ein bisschen alt, ein bisschen abstrakt, da weiß man nicht so richtig, was man darunter verstehen soll. Im Griechischen heißt es Eusebio oder Eusebo, gut verehren. Also wie verehre ich richtig, wie ehre ich Gott richtig? Darum geht es eigentlich. Und ganz einfach im Alten Testament, da war klar, wo verehrt der Jude Gott? Im Tempel natürlich. Das war der Platz, the place to be, ist der Tempel in Jerusalem. Da mussten alle hin und nach ganz bestimmten Riten das machen. Und jetzt ist eigentlich der Knaller, den Paulus uns so auf den Weg mitgibt. Alles, was im AT sich darum gedreht hat, das dreht sich jetzt um die Gemeinde, um das Haus Gottes, wo Christus gegenwärtig ist. Und er sagt in dem 6. Kapitel, Die gesunde Lehre, die gesunden Worte Jesu, seine Lehre, das ist die Grundlage für Eusebio, für das gute Verehren, für das richtige Verehren. Alles, was Jesus lehrt, das führt dazu, dass ich Gott richtig verehre. Spannend ist immer, was Paulus damit auch sagt, obwohl er es nicht ausdrücklich sagt. In dem Moment, wo ich eine falsche Lehre habe oder nicht die Lehre Jesu, dann verehre ich Gott nicht richtig. Das steht zwar nicht explizit drin, aber genau das ist die Folge. Wenn seine Lehre die richtige ist, um Gott richtig zu verehren, dann ist der Umkehrschluss, wenn es das nicht ist, dann verehre ich ihn auch nicht richtig. Was Paulus explizit sagt, ist, was die praktische Konsequenz ist, wenn ich die falsche Lehre habe. Ich mache nochmal kurz zurück zum Text. Da heißt es in den letzten Versen, wenn er die nicht hält, dann entstehen daraus Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen, Wortgezänk, Gesinnung, die verdorben ist, der Wahrheit beraubt und Menschen, die meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Was Paulus sagt ist, das hat zwingend Konsequenzen, wenn wir die falsche Lehre haben, nämlich falscher Charakter und falsches Handeln. Das ist die Folge. Und wenn man so will, dann kann man das Neudeutsch vielleicht dahingehend ausdrücken und sagen, naja, das Verhalten und der Charakter, das ist quasi wie so ein Benchmark, würde man im Controlling-Bereich sagen, das ist wie so ein Gradmesser, ob jemand das Evangelium tatsächlich im Herzen trägt oder es zurückweist. Das ist auch eine gute Überprüfung für einen selber. Damit meine ich nicht, dass wenn man einmal was falsch macht, dass man dann gleich abfällt. Das sage ich nicht. Aber wenn man sieht, dass man immer wieder in solche charakterlichen Verfehlungen reintritt oder das auch bei anderen beobachtet, dann ist es ein Gradmesser, der aufzeigt, ups, da geht es in die falsche Richtung. Der hat die falsche Lehre verinnerlicht oder er hat die richtige Lehre vergessen. Auf jeden Fall hat er nicht die richtige Lehre. Paulus geht es an der Stelle um die Herzenseinstellung. Und das ist der spannende Fokus, den wir heute haben. Denn in diesem Text, da kommt was, was mich schon immer fasziniert hat. Geld als die Wurzel allen Übels. Da heißt es in Vers 9 und 10, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Ich habe mich oft gefragt, wie kann Geld die Wurzel alles Übels sein? Was meint der Paulus damit ganz genau? Es gibt doch viele Problembereiche, an die man denken können. So typischerweise Geld, Macht und Sex. Das predige ich immer wieder. Das sind die drei Bereiche, wo wir am meisten herausgefordert werden. Wie kann das sein, dass aber das Geld die Wurzel alles Übels ist? Alles Mammon oder was? Könnte man es auch zusammenfassen. Ich glaube, der Schlüssel, der liegt tiefer. Es ist ganz klar, dass Paulus hier keine Ausnahme macht. Also ich habe es mir ganz genau angeschaut im Griechischen. Es heißt, weil eine Wurzel, die Wurzel alles Bösen, die Geldliebe ist. Wie kann das sein? Ich glaube, der Schlüssel liegt in einem tieferen Verständnis, was die Herzenseinstellung von uns Menschen betrifft. Geld an sich ist nichts wert. Das ist einfach nur ein Schein, ein Papier, ein Stück Metall. Im alten Rom, zur Zeit Jesu, war das in der Regel ein Goldstück im besten Fall. Dem wird ein Wert zugeschrieben, diesem Stück oder diesem Papier. Und dafür kann ich mir alles Mögliche kaufen, weil man das so vereinbart hat quasi. Ein Stück Geld hat einen bestimmten Gegenwert und damit kann ich alles kaufen, was ich will. Haus, vielleicht auch Freunde, vielleicht auch Sex oder Beziehung, so kann man das vielleicht eher umschreiben. Das, was ich will, das, was ich begehre, das, was mein Herz möchte. Und wir können fast alle erdenklichen Bedürfnisse mit Geld stillen, zumindest vordergründig, indem wir sie mal auf einer objektiven Ebene erfüllen. Nur eine Sache können wir uns nicht kaufen. Da ist die Bibel auch klar. Nämlich Gott oder die Gottseligkeit. Und ich glaube, der Gedanke, den Paulus hier mit dem Geld entwickelt, der ist eigentlich absolut radikal. Der sagt nämlich im Endeffekt, nur eine Begierde, nur ein Verlangen ist gut, nämlich das Verlangen nach Gott. Alles andere ist grundsätzlich mal Sünde, wenn ich das an die erste Stelle setze. Zum Ausbalancieren kommen wir noch gleich. Und letztlich steht Geld hier für den Mustergötzen, wenn man das so will. Warum? Die Bibel ist deutlich, dass im Grunde das menschliche Herz nichts anderes ist, aufgrund des Sündenfalls, als eine große Götzenfabrik. Das klingt jetzt etwas komisch, aber wir denken bei Götzen immer zuerst so an diese kleinen hässlichen Puppen, die da irgendwie so wackeln. Im China-Restaurant, da gibt es die Dinger, die da immer mit dem Arm wackeln. Dann irgendwo im Thai-Restaurant steht manchmal so ein Schrein, da brennt ein Kerzchen drunter. Bei Götzen denken wir an irgendwelche Figürchen oder an irgendwas, was irgendwo angebetet wird. Aber es geht viel, viel tiefer. Und darauf zielt, glaube ich, der Paulus ab. Der Schlüssel dazu liegt meines Erachtens mit auch im Alten Testament, in Hesekiel 14, Vers 3. Da schreibt der Hesekiel an die Ältesten in der Gemeinde, Klammer, und der Timotheus ist auch ein Ältester, an den der Paulus schreibt. Da schreibt der Hesekiel: Menschensohn, diese Männer, diese Ältesten in Israel, haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Die haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. So charakterisiert Hesekiel Älteste in Israel. Und ich glaube, dass da das ganze menschliche Drama eigentlich zum Ausdruck kommt. Der Mensch ist in der Lage, alles Mögliche, was grundsätzlich gut ist oder gut sein kann, zum ultimativen Gut zu machen, zu seiner obersten Priorität, zu seinem absoluten Wert. Und mit allem meine ich wirklich alles. Wir können alles zu unserem Götzen machen. Ich kann meine Frau zu meinem Götzen machen, meine Familie, meine Kinder, meine Gemeinde, das über alles andere stellen. Ich kann Geld, Macht, Karriere zu meinem Götzen machen. Das leuchtet uns eher ein, aber es gibt viele subtile Bereiche. Macht wirkt sich auch aus in Beziehungen, in der Gemeinde, dass ich da, weil ich vielleicht Ältester bin, am Drücker bin, meine Position ausnutze, mir vielleicht mehr Rechte rausnehme wie für andere. Und so kann das schleichend von der Herzenseinstellung abhängig krass werden, weil ich glaube, dass wenn ich das habe, diese Position, das Geld, das Häusle, dann gibt mir das Sicherheit. Dann stillt es meine Bedürfnisse. Dann finde ich Ruhe. Das ist das, was uns ein Götze suggeriert. Und ich glaube, das meint Paulus hier mit der Geldliebe, mit der Habgier. Das ist ein Mustergötze, repräsentatives Beispiel dafür, wie wir was zum ultimativen Ziel machen, was nicht Christus ist. Paulus ist aber auch absoluter Realist. Und in dem Abschnitt habe ich mich immer gewundert, warum redet er danach dann nochmal über Reichtum? Wir machen einen kleinen Sprung nach vorne in Vers 17. Da heißt es: Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein. Da wird deutlich, dass obwohl man gerade eben gesagt hat, die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, sagt Paulus nicht, ja, schmeiß das Geld weg, werd's los, das ist die größte Gefahr. Das wäre ja eigentlich zu erwarten, wenn man es mal extrem durchdenkt. Werd arm, dann kann dir das nicht passieren. Aber letztendlich kann auch Armut dein Götze werden, wenn du bewusst arm bleibst und drauf pfeifst auf die Chancen, die dir Gott in deinem Leben schenkt. Dann stellst du nämlich auch irgendeinen anderen Wert über Gott. Und deshalb zeigt Paulus hier eigentlich geradezu ausbalanciert, dass es auf die Herzenseinstellung ankommt. Auch Geld kann Stellenwert haben. Geld kann ich nutzen und sinnvoll nutzen. Auch ein Reicher kann Gutes tun. Der muss nicht arm werden. Der kann sein Geld sinnvoll einsetzen, anlegen, seinen Kindern vererben und, und. Entscheidend ist die Herzenshaltung dahinter. Habe ich meine ultimative Sicherheit, mein höchstes Glück in diesem Geld, in diesem Wert, was mein Götze ist? Oder habe ich es immer in Christus und es kommt einfach deutlich drunter? Das ist der entscheidende Punkt, den der Paulus hier macht. Praktisch im Alltag, wie wirkt sich das aus? Und das ist das, worum es heute auch gehen soll, der Kampf des Glaubens. Es heißt in Vers 12 bis 14, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, schreibt Paulus. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst. Auch hier beim Kampf des Glaubens, wie bei den Götzen, kommt heraus, dass wir eigentlich in einem Spannungsfeld leben. Und die größte Schwierigkeit für uns als Christen ist, zwischen zwei Polen eigentlich zu schwanken. Zumindest mir fällt es oft nicht leicht. Einerseits stehen Gottes Gebote auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht sein Versprechen, uns sicher nach Hause zu bringen, in die Ewigkeit. Wie bringe ich das beides unter einen Hut? Weil einerseits sagt Gott, du bist gerettet, go for it, alles gut. Andererseits sagt er, hey, Freundchen, du musst gewisse Regeln einhalten. Ist das jetzt wieder so eine Werksgerechtigkeit light? So durch die Hintertür dann doch wieder so ein paar Punkte, die ich sammeln muss auf dem Weg in den Himmel, damit ich da ankomme? Und auch hier, wie bei dem Götzen, ist die Ausbalanciertheit, die es ausmacht. Ich glaube, zwei Gefahren lauern auf diesem Weg. Zum einen Verzweiflung, zum anderen Überheblichkeit. Ich kann verzweifeln, weil ich sage, den Maßstab, den die Bibel mir auferlegt, halte die Gebote, den kann ich nie erfüllen, das schaffe ich gar nicht. Da kann ich sagen, pff, das ist mir zu viel, kriege ich nie hin. Ich denke immer mal wieder was Schlechtes, ich mache immer mal wieder was Schlechtes und dann bin ich doch am Ende des Tages eh nur ein Versager. Verzweiflung richtet den Blick allein auf das Gebot. Andererseits kann ich aber auch überheblich werden. Das ist wahrscheinlich das Subtilere, was, glaube ich, so in christlichen Kreisen auch oft vorkommt, zumindest für mich. Nämlich, dass man denkt, naja, ich richte den Blick zu sehr auf die Zusagen Gottes. Ich habe ja ewiges Leben, das hat er mir versprochen. Ja, und dann denke ich mir, kann ja eh nicht mehr viel dazu beitragen. Jesus hat ja alles gemacht, da muss ich mich auch nicht mehr groß anstrengen. Kann ich auch mal so ein paar Gebote über Bord werfen, mal fünf gerade sein lassen. Muss ich ja nicht so genau nehmen. Und so nach dem Motto, das, was die da noch von den Geboten reden im Neuen Testament, das interessiert mich alles nicht, ist mir wurscht, brauche ich nicht. Also das führt dann, wenn ich das ganz krass auf die Spitze treibe, zu einer totalen Vernachlässigung der Gebote. Und der Kampf des Glaubens, den Paulus hier beschreibt, der bewegt sich im Grunde in diesem Spannungsfeld dazwischen. Welchen Weg gehe ich? Verzweiflung, Überheblichkeit, Gebote oder feste Zusage, ewiges Leben? Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, schreibt Paulus an einer anderen Stelle. Es ist klar, dass unser Leben als Christen immer Anstrengung, Mühe, Schwierigkeit, ein Effort, würden die Amerikaner sagen, braucht. Es ist ein Ringen, ein Glaubenskampf. Und allein das Wort Kampf bedeutet ja auch schon, dass du auf was triffst, wo es hart zur Sache geht. Das ist nicht nur eine Diskussion, das ist nicht nur ein Wortgefecht, in dem wir leben, sondern es ist ein Kampf. Halte ich an den Zusagen fest, mach da weiter oder gebe ich auf? Wenn ich an mein Leben zurückdenke, da gab es viele Tiefpunkte auch, wo ich drauf und dran war zu verzweifeln. In der Regel sind es persönliche Schicksalsschläge, die eintreffen. Jetzt habe ich in meinem Leben noch nicht solche Schicksalsschläge, wenn man es jetzt mal ein bisschen objektiv betrachtet und mit Abstand, die richtig krass sind. Ich habe noch nicht einen Lebenspartner verloren oder ein Kind verloren. Ich wurde auch noch nicht gekündigt. Aber so einschneidende Erlebnisse, wo ich mich zurückerinnere, sind, ich habe zum Beispiel meinen Motorradführerschein nicht bestanden und ich weiß noch, das war richtig demütigend, am nächsten Tag in die Schule zu dackeln und alle fragen einen, wie lief's. Da fühlt man sich richtig, richtig schlecht. Ich weiß auch noch, wo ich den ersten Brief von meinem ersten Examensversuch geöffnet habe. Da wusste ich, oh Mann, wenn das so weitergeht, da werde ich nichts. Das war ein richtiger Tiefpunkt in meinem Leben, wenn man jahrelang lernt und dann irgendwie so ein paar Punkte nach Hause trägt und sich denkt, also mein Traum kann so lange nicht in Erfüllung gehen. Und dann fragt man sich, Gott, was hast du vor mit mir? Ist das wirklich der Weg, den ich gehen soll? Und ich war oft drauf und dran, alles hinzuschmeißen. Meine Frau kann das bestätigen, die hat mich da immer wieder ermutigt. Aber auch Gott hat mich getröstet und ermutigt. Aber so hat man Tiefschläge. Jeder weiß, dass es nicht einfach ist. Es muss nicht immer so krass sein wie bei der Tamar oder bei Bathseba oder bei Josef in der Bibel. Das sind extreme Beispiele. Aber die machen uns deutlich und zeigen, was es bedeutet zu kämpfen. Das ist nicht einfach und es dauert. Und machen wir uns bewusst bei diesem Glaubenskampf, dass es, glaube ich, drei Punkte gibt, die wir immer im Hinterkopf behalten müssen. Zum Ersten, es gibt einen Feind. Sei dir bewusst, es gibt einen Feind. Und sei dir bewusst, dass es Gefahren gibt. Und als Drittes, sei dir bewusst, dass es nur dann Sinn macht, für etwas zu kämpfen, wenn es ein gutes Ziel gibt. Sei dir bewusst, es gibt einen Feind. Ich glaube, nichts ist schlimmer als eine naive Einstellung im Leben. Es gibt einen Feind, einen Widersacher, der Satan, der will nichts anderes, als dass das Vertrauen, das wir in Christus haben, irgendwie zerstört wird. Sei es durch Wut oder Hass, weil Gott dir was genommen hat oder was verwehrt hat, auf das du denkst, du hast einen Anspruch. Das ist ja immer das Problem. Wir denken, ich habe es jetzt verdient, ein gutes Examen zu machen. Habe ja fleißig gelernt. Ich habe es verdient, jetzt einen Karrieresprung zu machen, weil ich hart dafür gearbeitet habe. Oder in der Datingphase, ich habe doch eine tolle Frau verdient und jetzt will die nicht. Und ich muss wieder suchen gehen. Oder sei es, dass Gleichgültigkeit in deinem Herzen aufkommt. Weil du vielleicht schon lange Jahre für jemanden betest in deiner Familie, wo du denkst, Mensch, das wäre so toll, wenn der gerettet ist, aber es passiert nichts. Funkstille, Gott gibt dir da auch keine Idee oder Impuls, lässt dich da auch keinen Frieden drüber finden. Und jahrzehntelang betest du für Menschen in deiner Familie und denkst, Mensch, das bringt alles nichts. Es gibt einen Feind. Und sei dir bewusst, dass es Gefahren gibt. Immer wieder sage ich das in meinen Predigten, Geld, Macht und Sex, das sind die drei Hauptbereiche und mit Sex meine ich auch Beziehungen im weitesten Sinne. Die Bibel bringt es da nur immer schön auf den Punkt. Geld, muss ich nichts mehr dazu sagen, den Supergötzen Geld haben wir gerade abgehandelt. Alles andere kann es auch sein. Macht, nur noch ein paar Stichpunkte, Ausnutzen von Hierarchieverhältnissen oder vermeintlichen Hierarchieverhältnissen in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinde, gegenüber deinen Kindern und Sex bzw. Beziehungen, auch da weiß man, ein schnelles Wort dahingesprochen, Einfallstor für Unfrieden, Misstrauen und Zurückhaltung oder Zurückweisung. Und sei dir bewusst, dass es nur dann einen Sinn macht, für was zu kämpfen, wenn es ein gutes Ziel gibt. Was ist die Priorität in deinem Leben? Das hat mit dem Götzen wieder zu tun bei diesem Kampf des Glaubens. Was ist dir am wichtigsten? Und es gibt viele wichtige Dinge im Leben. Wir können uns einsetzen in Kultur, Politik, in unserem Job, in der Familie, in der Gemeinde. Das ist alles wichtig und gut. Aber das ist knifflig manchmal. Wer C.S. Lewis Screwtape Letters mal gelesen hat, Dienstanweisung für einen Unterteufel, der erahnt, dass Gott manchmal, dass der Teufel manchmal den Menschen nicht dazu reizt, was richtig abgrundtief Böses zu machen. Also sprich, nicht jeder wird zum Mörder oder wird dazu versucht, ein Mörder zu werden, aber dass der Teufel vielleicht einfach ein Interesse daran hat, dich davon abzuhalten, dein Bestes zu tun. Er hält dich vielleicht einfach davon ab, dein Bestes zu tun. Und dann lenkt er dich auf einen Nebenkriegsschauplatz, der vielleicht wichtig ist, aber nicht die Priorität haben darf, die absolute Priorität. Und dann verplemperst du da all deine Kraft, die du eigentlich woanders im Leben brauchst. Du hast keine Kraft mehr für den eigentlichen Kampf. Kann auch sein. Paulus, der sagt es klipp und klar hier im Timotheusbrief, aber auch in anderen Briefen immer wieder: Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und im Gegensatz dazu fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Lieben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfen heißt für Paulus nicht müde werden. Sei dir bewusst, das geht bis an dein Lebensende hier in dieser Welt. Du musst dranbleiben, das hört nicht auf. Ich kann mich nicht mit 85 Mal zurücklehnen und sagen, boah, jetzt habe ich genug gemacht, den Rest chill ich voll, bis ich dann im Himmel bin. Es ist ein Kampf, es bleibt ein Kampf. Werd nicht überdrüssig, werd nicht selbstzufrieden. Und letztlich stellt Paulus ja auch klar, hier in diesem Kapitel raus, das Ziel, das ewige Leben, ist letztlich ein Leben mit und für Christus. Ewiges Leben erhalten wir allein und ausschließlich durch die Auferstehung Jesu Christi. Machen wir uns nichts vor. Das ist Kern von Paulus' Botschaft. Und Paulus, der macht klar, dass mit Jesus alles umgedreht wurde, ja. Da war ein Messias erwartet, der kommt als König, regiert, übernimmt die Macht. Das war die Vorstellung der Juden damals, aber er kam als kleines Baby, Mensch in die Welt, verletzlich, und ist gestorben, ist gekreuzigt worden. Also alles, was man erwartet hatte, wurde umgekehrt. Und anders als in anderen Religionen, wo wir quasi mit einem Punktesystem vielleicht uns hocharbeiten können, weil wir bestimmte Regeln erfüllen, kommt bei uns der Kampf des Glaubens auch darin zum Ausdruck, dass wir diesem Beispiel Jesu folgen und die Schwachheit der Vergebung, würde vielleicht die Welt sagen, weil die das als Schwachheit sieht. Was aber die große Stärke ist, dass wir das als eigentlichen Kern sehen. Gnade ist das große Stichwort. Ich glaube, Paulus hilft uns mit diesem Kapitel, die Welt mit anderen Augen zu sehen, dass wir uns im Klaren sind, alles, was diese Welt für gut erachtet und als Priorität hinstellt, Klammer, wir als Christen würden sagen, als Götze, Geld, Macht und Sex als ultimativen Ziel, Karriere, Erfolg, Reichtum, Schönheit, Ansehen. Das gewinnt nur dann den richtigen Stellenwert, wenn es nicht das ultimative Ziel ist. Entgegen jeder Logik dieser Welt. Und wenn Christus ganz oben steht. Aber das hinzubekommen in unserem Alltag, das ist der Kampf des Glaubens. Dass wir schwanken oder uns bewegen in diesem Spannungsfeld zwischen den zwei Polen. Ich bin zwar gerettet, habe ewiges Leben, aber dennoch muss ich drum ringen, jeden Tag neu, dass ich auf diesem Weg bleibe. Es bleibt anstrengend, aber es lohnt sich, weil am Ende die Krone auf mich wartet. Ewiges Leben. Und dazu möchte ich euch alle ermutigen, dass ihr diesen Kampf kämpft. Und wir dürfen wissen, wie in dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, der Löwe von Juda, er kämpft unseren Kampf. Wir sind dabei nicht allein. Diese Ermutigung wünsche ich euch für die nächste Woche, für euer Leben. Er kämpft euren Kampf, kämpfe den Kampf des Glaubens. Amen.